Okay, herzlichen guten Morgen von mir auch. Ich bin Dunja, bin eine der Pastorinnen hier und möchte euch heute was Gutes erzählen. Eine gute Nachricht. Wir haben immer mal jetzt auch im Lobpreis, in den Liedern, in den Worten, die ihr gehört habt, habt ihr immer wieder Ostern gehört. Und wir haben Ostern nächste Woche, freut ihr euch vielleicht auch schon drauf. Und was ist Ostern passiert? Ostern ist Jesus gestorben. Wir feiern diesen Tag einfach, weil er für uns gestorben ist. Und das ist er, weil ja einfach jeder in seinem Leben nicht alles richtig macht. Weil es Dinge gibt, die uns von Gott trennen. Und Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich sterbe stellvertretend für dich. Und das Tolle ist auch, dass er nicht tot ist, sondern dass er lebt und auferstanden ist, dass er lebendig ist, dass er gestorben ist und jetzt lebt. Und wir deshalb mit ihm leben können, bis in die Ewigkeit. Und ich möchte heute, ich habe heute mal keine Folien für die, die es irritiert, möchte ich einfach euch erzählen, gar nicht so sehr von seinem Tod, weil das kommt dann nächste Woche, wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne wiederkommen, sondern eigentlich von seinem Leben. Das heißt, ich möchte euch in der Bibelstelle sagen, in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Was heißt es? Das heißt, wenn ich einen Fehler mache und ich Gott sage, hey, es tut mir leid, dann vergibt ihr mir nicht nur, wie ein guter Freund dir vergeben kann und sagen kann, hey, du hast Mist gemacht, aber oh, ist okay, ist in Ordnung, lass uns weitergehen. Sondern er sagt nicht nur, ich vergebe dir, ich stelle Beziehungen wieder her, sondern er sagt sogar, ich reinige dich von aller Ungerechtigkeit. Was heißt das? Das heißt, dass er nicht nur sagt, ist in Ordnung, ich trage dir nichts nach, sondern er sagt, ich verändere dein Leben. Ich helfe dir, dass du beim nächsten Mal dich anders verhalten kannst, dass du beim nächsten Mal was anderes in deinem Herzen spürst. Er sagt, ich helfe dir und dafür ist er gestorben. Aber er ist eben nicht nur gestorben, sondern er hat davor gelebt, auf dieser Welt. Und ich möchte dich heute so ein bisschen auf so eine Reise mitnehmen und euch erzählen, wie er gelebt hat. Jesus ist auf die Welt gekommen und er war ganz Gott. Er ist ganz Gott. Aber er ist auch ganz Mensch gewesen. Das heißt, er ist gekommen als ein Mensch. Er ist geboren als ein Baby. In Hebräer 2, ein anderes Buch im Neuen Testament, Vers 17 und 18, da steht, daher musste er, also Jesus, in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Also hier steht, er musste uns gleich werden. Dankeschön. Er ist uns gleich geworden. Was heißt das konkret? Das heißt, da wo du Dinge erlebst, er versteht das. Er hat vielleicht nicht alles genau so eins zu eins erlebt, so wie du dein Leben erlebst, was du erlebt hast in deinem Leben, aber er ist als Mensch auf dieser Welt gewesen. Also er ist kein ferner Gott, der irgendwo im Himmel in Herrlichkeit rumschwirrt, sondern er ist auf die Welt gekommen, er ist nahe gekommen. Er sagt, ich kenne deine Herausforderung. Wenn du herausgefordert bist, wenn du Dinge erlebst in deinem Leben zum Guten, aber auch zum Schlechten, sagt er, ich verstehe dich. Und nicht nur ich verstehe dich, sondern ich bin den Weg vorausgegangen. Ich habe auch Herausforderungen gehabt. Ich habe auch Dinge gehabt, die, wo ich wusste, die sind nicht ganz gut und ich muss mich, ja, welchen Weg gehe ich jetzt? Nehme ich den guten oder nehme ich den anderen Weg? Und Jesus sagt, ich kenne das, was die Bibel Versuchung nennt. Ich kenne das. Und ich möchte euch zeigen, dass Jesus nicht nur für dich gestorben ist, sondern für dich gelebt hat. Was heißt das? Es heißt, dass er ist gekommen als ein Kind, ein Baby. Erstmal ganz natürlich. Er ist außerdem in einem Stall geboren. was in dem Sinne von seiner Geschichte her auch noch relativ natürlich war, weil es war zur damaligen Zeit so, dass seine Eltern wurden gezählt, also sie mussten dafür in eine andere Stadt gehen, wie auch immer. Auf jeden Fall waren sie unterwegs, seine Mama war sehr schwanger und dann ist er gekommen. Und zwar haben sie eine Herberge gesucht, haben erst keine gefunden, dann haben sie einen Stall gefunden, was zur damaligen Zeit auch gar nicht so ungewöhnlich war. Dort ist er geboren. Und damit fingen so ein bisschen die Herausforderungen an. Er ist also gekommen als Baby und dann musste er gleich fliehen mit seiner Familie. Er war also von klein auf ein Flüchtling. Warum? Weil er der Sohn Gottes war. Er ist gekommen, damit er sein Leben für dich lassen konnte. Und er wusste genau wie, er wusste, wie das sein würde, wie es sein müsste, damit wir gerettet werden. Und von Anfang an gibt es eben da einen, oder es gibt Dinge in dieser Welt, die wollen das nicht. Die wollten nicht, dass Jesus stirbt, damit du ihn jetzt erleben kannst, damit du jetzt gerettet wirst, sondern er wurde versucht, getötet zu werden, schon als Baby. Er war ein Flüchtling. Er ist dann geflohen mit seiner Familie später, als dann der König, der ihn verfolgt hat, gestorben ist, konnte er wieder zurückkehren. Und er hat das aber getan. Für dich. Um nochmal zurückzukommen, ganz kurz, weil ich will nichts von nächster Woche zurück vorwegnehmen. Warum ist er gestorben? Warum hat er das eigentlich gemacht? Das heißt in Hebräer 12, Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Also was war Jesu Motivation? Es war die Freude, die vor ihm liegt. Und diese Freude ist definitiv, dass er verherrlicht wird, dass er beim Vater ist, dass er einfach den Feind besiegt und glorreich einfach ist. Aber wozu eigentlich? Damit er Gemeinschaft mit dir haben kann. Jesus wusste, der einzige Weg, damit du jetzt mit ihm leben kannst, ist es, er stirbt für dich. Und deshalb ist die Freude, die er vor sich gesehen hat, die vor ihm lag, warst du. War die Gemeinschaft mit dir. Das heißt, er ist geboren. Er war ein Flüchtlingskind, ein Fremder und wurde auch in seiner Familie ein Fremdling. Heißt, Jesus selbst redet davon, er redet von einem schmalen und von einem breiten Weg. Und er ermutigt uns dazu, den schmalen Weg zu nehmen. Er sagt, der schmale Weg führt zum Leben. Und Jesus selbst ist den schmalen Weg gegangen. Meine These, es ist bestimmt, wäre es leichter gewesen, einfach nur ein Kind zu sein. Einer unter den Geschwistern. Aber Jesus hat schon im frühen Alter gespürt, dass er zu was anderem berufen ist. Er wusste, er ist der Sohn Gottes. Er wusste, was für einen Auftrag er hat. Und er hat diesen Auftrag angenommen für dich. Er hat sich gegen die Erwartungen von Menschen gestellt. Er wusste genau, wofür er lebt. Er hat Menschenmengen um sich gesammelt. Er hat dann angefangen, vor Menschen zu reden und ganz viele sind ihm gefolgt. Vorstellen kannst du, das muss ja herrlich sein. Ja, aber auch ganz viele sind wieder gegangen. Und zwar, weil er Wahrheit gesprochen hat. Weil er keine Kompromisse eingegangen ist in seiner Botschaft. Weil er wusste, damit du heute an ihn glauben kannst, muss er stehen in dem, was er glaubt. In dem, was er sagt. Damit du heute Wahrheit empfangen kannst, muss er in der Wahrheit stehen. Verstehst du das? Er hat einen Weg für dich gebahnt. Und er hat es auf sich genommen, dass Menschen ihn nicht verstanden haben. Und zwar nicht nur irgendwelche Menschen. Er wusste, es ist wichtig, dass er Menschen nahe sich zu sich holt. Deshalb hat er sich 12 ausgesucht, die nahe bei ihm sind. Und er ist 3 Jahre mit ihnen durch die Gegend gezogen, hat ihnen ganz viel erzählt, weil er wusste, du brauchst heute das Neue Testament. Das ist wichtig für uns, dass wir ein Wort haben, wo die Worte Jesu aufgeschrieben sind. Und das haben wir, weil Jesus gesagt hat, ich sammle Leute um mich, die, mit denen ich in Gemeinschaft lebe, die meine Freunde werden, die mein Herz kennen, denen ich mein Herz offenbare. Und er wusste, sie werden ihn auch nicht komplett verstehen. Es gibt so viele Episoden, die wir jetzt lesen können, weil eben genau diese Jünger das aufgeschrieben haben, wo erzählt wird, dass Jesus was sagt und sie verstehen ihn einfach nicht. Sie verstehen nicht, was er ihnen sagen will. Und das waren seine Freunde. Aber er ist weder von seiner Botschaft abgewichen, noch hat er sein Herz verschlossen und hat sich gesagt, naja, wenn er mich eher nicht versteht, gut. Nein, er wusste, es braucht es, dass er sein Herz mitteilt, dass er Menschen hat, die nah an ihn herankommen. Und er wusste auch, es gibt Stellen, da haben sie ihn alle verlassen. Er hat es in Kauf genommen, weil er wusste, was die Freude ist, die vor ihm lag. Er hatte einen ganz guten Freund, das war der Petrus. Der war mit ihm da in der Gruppe, ist mit ihm rumgereist, hat viel von ihm gelernt. Und er hat ihn einfach nah an sich rangelassen. Er hat ihm ganz viel erzählt, er ist auf seine Fragen eingegangen. Und auch der hat ihn verraten. Aber deshalb hat er ihn nicht aufgegeben. Im Gegenteil, er wusste, hey, es braucht es, dass ihr weitergeht. Es braucht es, dass ihr Kirche gründet. Was auch immer du von Kirche hältst. Kirche hat viel Fehler gemacht. Aber eine Kirche hat auch eine Basis gebracht für vieles, was wir jetzt leben. Du kannst nicht alles abschreiten, was in der Vergangenheit war, nur weil schlimme Dinge passiert sind. Und trotzdem sind es Menschen gewesen, die das Wort Gottes getragen haben und weitergegeben haben. Die wie ein Fundament, die haben sich um Dinge gestritten, wie die Dreieinigkeit. Okay, was ist das jetzt? Vater, Sohn, Heiliger Geist, Gott, drei und doch einer. Wenn ihr das jetzt nicht sagt, macht das überhaupt nichts. Aber es gibt Dinge, die wir, wo wir wissen, das ist Wahrheit, weil andere dafür gekämpft haben, weil andere sich damit auseinandergesetzt haben, weil andere dafür gestorben sind. Mit ihrem Leben haben sie bezahlt. Warum konnten die das? Weil Jesus das der Gründer war von dem und weil er ihnen ein Vorbild gegeben hat, wie sie leben können, den schmalen Weg zu nehmen. Und Jesus ruft uns da rein. Er benutzt das Wort von einem Joch. Haben wir heute auch schon mal gehört. In einem prophetischen Wort, hast du dich vielleicht gefragt, Joch. Das war damals, wurde es benutzt als Anspannung von Zugtieren. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung davon. Es sind dann so Stangen und dann wird es über das Tier gelegt und dann funktioniert das. Dann kann das Tier die Last ziehen. Und ein Signifikant dafür ist, dass eben das Tier nicht mehr sich selbst lenkt, sondern dass es gelenkt wird. Und Jesus sagt, ich möchte, dass du mein Joch auf dich nimmst. Ganz schön krass. Auch da wieder, Jesus lädt dich nie zu irgendwas ein, was er nicht selbst gelebt hat. Alles, worin du jetzt stehst, ist er vorausgegangen. Alle Entscheidungen, die du triffst für ihn, hat er vorher für dich getroffen. Alles, was du heute hingibst, hat er vorher für dich hingegeben. Es ist nämlich ein anderer Aspekt noch von Jesu Leben auf dieser Welt. Ist die eine Hingabe um der Freude willen, die vor ihm liegt. Nochmal als Erinnerung, das bist du. Aber auch in Einheit mit dem Vater zu sein, Jesus selbst sagt von sich selbst, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, er sagt, ich bin in vollkommener Übereinstimmung mit meinem Vater. Und auch dazu lädt er uns ein. Und das ist in diesem Bild von dem Joch inbegriffen. Und ich möchte euch eine Stelle dazu vorlesen. Das ist in Matthäus 11, Vers 28. Da heißt es, wie über dieses Joch. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das heißt, Jesus sagt, wenn du mir die Zügel von deinem Leben übergibst, das ist ein klassisches Bild, nicht mehr selbst die Zügel in der Hand halten, sondern wenn du ihnen die Zügel übernehmen lässt, dann sagt er, du wirst Ruhe finden für deine Seele, weil sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Das heißt auch im Umkehrschluss, wenn deine Last schwer ist, darfst du ihn bitten, dir zu zeigen, ob das seine Last ist oder nicht. Wessen Last du eigentlich trägst. Und das Faszinierende an dieser Stelle ist noch, dass Jesus davor über die Offenbarung des Vaters spricht. Er spricht darüber, dass, und das ist so logisch, wenn ihr euch vorstellt, er und der Vater, er spricht darüber, dass sie eins sind. Das heißt, er kennt ihn. Und er sagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Weil ich tue, was er tut. Wenn ihr den Vater sehen wollt, schaut mich an. Weil sie eben eins sind. Und mit dieser Stelle von dem Joch heißt es davor, da geht es um die Offenbarung. Und er sagt, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Und dann sagt er, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Und dann kommt, nehmt auf euch mein Joch. Das heißt, das allererstes ist die Einladung da, komm zu mir. Ich will dir den Vater zeigen. Und gerade wenn du ein Leben lebst, unter seinem Joch, das heißt, dass du sagst, ich möchte, dass du die Zügel in meinem Leben übernimmst, dann brauchst du die Offenbarung des Vaters. Und da ist auch eine ganz schöne Verheißung drin, weil er sagt, das ist im direkten Zusammenhang, steht, hey, wenn du den Vater erkennen willst, dann komm zu mir, nimm mein Joch auf dich und du wirst Frieden finden. Du wirst Ruhe finden für deine Seele. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Und ich möchte so einen Seitenaspekt noch davon beleuchten. Es hat alles etwas mit Einheit zu tun. Es hat was damit zu tun, eins zu sein. Dieses Joch ist kein Bild von Unterdrückung, sondern es ist eigentlich eine Einladung von Gott, dass sein Herz und dein Herz eins werden. Es gibt ganz viele Stellen, wo Jesus davon spricht, hey, dass er eins ist mit dem Vater. Versteht ihr? Und da ist dieses Bild von, ja, ich tue das, was ich dich tun sehe. Und gleichzeitig ist da dieses Bild, er ist, da ist er und ich und wir sind eins. Das, was ich will, ist sein Wollen. Das sein Wollen ist mein Wollen geworden. Und nochmal, was ist sein tiefstes Wollen? Was ist der Grund dafür, dass er alles hingegeben hat? Es war Beziehung wiederherzustellen. Es war, dass er gesehen hat, da ist ein Abgrund, da ist wie was mich trennt von ihnen. kann das gut nachvollziehen, weil hier ist auch so ein Abgrund. Und ich will den überwinden. Ich komme zu dir. Und ich nehme den Preis auf mich, den es kostet. In aller Konsequenz. Und das ist seine tiefste Leidenschaft. Dass diese Einheit wiederhergestellt wird. Zwischen dir und ihm, aber auch zwischen allen Menschen und ihm. Und wenn wir Ja dazu sagen, wenn wir Ja dazu sagen, mit ihm zu leben, ist das allererste, es ist einfach herrlich für uns selbst und für unser Leben. Aber du wirst immer mehr merken, umso mehr du dich eins machst mit ihm, wird ja seine Leidenschaft zu deiner Leidenschaft. Zu der Leidenschaft, Beziehung wiederherzustellen. Und das ist auch, warum wir über unseren Glauben reden. Das ist, warum wir Ostern-to-go-Einsätze machen. Warum wir jeden Tag Menschen davon erzählen, was uns bewegt, was wir erlebt haben. Nicht, weil wir etwas weiterzugeben hätten, sondern weil dein Vater ist, der sich sehnt. Und der gesagt hat, du kannst mir helfen, Menschen zu berühren in ihrem Herzen. Du kannst mir helfen, diese Hand auszustrecken. Du kannst diese Hand sein für andere Menschen. Du kannst meine Botschaft weitergeben, die ich auf meinem Herzen habe. Du kannst die Worte aussprechen, die ich aussprechen möchte. Gott begegnet Menschen auf der unterschiedlichsten Art und Weise. Ich weiß nicht, woher du kommst, wie du hier hingekommen bist, wie du Gott erlebt hast in deinem Leben, ob er leise angeklopft hat oder ob er du den riesen Wurms erlebt hast, ob du das alles ganz neu ist oder ob du jahrelang mit ihm unterwegs bist. Aber Gott will in deinem Leben sein. Gott klopft an und das tut er ganz oft auch durch Menschen. Und im Umkehrschluss will er das auch durch dich tun. Er möchte, dass du der Klopfer bist an der Tür von Herzen, weil er sich so sehr sehnt danach, dem Menschen nah zu sein und dir nah zu sein. Und ich möchte zum Abschluss eine Stelle oder eine Geschichte euch erzählen von Martha. Das befindet sich in Lukas 10, 38 bis 24. Stimmt, das muss nicht. 24 bis 38 vielleicht. Mal gucken. Genau. Also Martha ist eine Frau, die kommt in der Bibel vor. Eine Frau, die gelebt hat. Eine Frau wie du und ich, sag ich mal. Wenn du eine Frau bist. Sonst nicht. Und diese Martha gibt es zweimal, also was heißt gibt es? Es wird zweimal von ihr erzählt in den Evangelien. Einmal in Lukas-Evangelium, einmal in Johannes-Evangelium. Und wir hören nachher an anderen Stellen, dass Jesus sie lieb hat. Also irgendwie hat sich da was entwickelt und zwar jetzt nicht, und zwar Martha hatte noch eine Schwester, die hieß Maria und sie hatte noch einen Bruder. Der ist übrigens später auch nochmal gestorben, aber ist wieder auferstanden. Und die drei waren so Freunde einfach mit Jesus. Und ich will euch jetzt mal erzählen, wie alles angefangen hat. Es geschah aber, schöner Anfang für eine Geschichte, als sie ihres Weges zogen, und zwar sie sind im Moment Jesus und die Jünger, dass er, also Jesus, in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Ganz spannend, dass die Geschichte mit Martha startet. Für die, die sie kennen, die wissen so ein bisschen, wie es weitergeht. Also Jesus kommt in dieses Haus, da ist dann Martha und Maria. Martha kümmert sich um die ganzen Snacks und Getränke und ist am Hin- und Herwuseln. Und Maria hockt sich zu den Füßen Jesu und hört ihm zu. Also Jesus fängt an zu erzählen, hat er ja ganz viel erzählt und da hat er auch wieder erzählt, von dem, was auf seinem Herzen ist. Und Maria hört ihm einfach zu. Martha kriegt irgendwann die Krise und sagt sich, ja, kann die nicht auch mal was machen? Und beschwert sich bei Jesus. Jesus sagt dann, nee, das ist jetzt nicht der Punkt. Egal, das erzähle ich gleich noch. Und eigentlich ist so das Fazit, was ich ganz, oder was man ganz oft hört, ist, okay, wer willst du sein, Martha oder Maria? Willst du beschäftigt sein mit diesem und jenem? Oder bist du Maria, die zu den Füßen Jesus sitzt? Und das ist ein gutes Fazit. Ich bin letztens aufgewacht und dann manchmal, ich weiß nicht, wann der Herr am liebsten zu dir spricht. Bei mir ist es am liebsten, wenn ich so entweder vor dem Einschlafen oder am Anfang, ich weiß nicht, ob ich besser höre, wenn ich noch ein bisschen müde bin. Auf jeden Fall kam mir diese Geschichte und ich wusste, es geht um Martha. Jetzt nicht aus Prinzip immer, ne? Aber in diesem Fall möchte ich sagen, es geht Jesus um Martha. Jesus kommt in ein Haus. Erstmal ganz praktisch, braucht er was, wo er schlafen muss, wo er was zu essen bekommt. So wie Jesus vielleicht heute hierhin kommen würde. Und dann gibt es da Martha, von der sogar die Geschichte anfängt. Und Martha fängt an, Essen zu machen. Für ihn und für die Leute, die er mitgebracht hat. Und das Interessante ist, dass es andere Stellen in der Bibel gibt, wo genau deswegen, weil jemand sich kümmert, diese Person geehrt wird. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass das komisch oder schlecht ist, dass sie das machen würde. Gar nicht. Ist doch super. Also die Bibel ehrt Gastfreundschaft. Die Bibel ehrt Dienen. Wir sollen einer dem anderen dienen. Also eigentlich alles gut. Alles richtig. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du jetzt Jesus wärst und kommst in dein Haus und dann kümmert sich jemand um dich und um deine Leute und du erzählst und du kennst diese Person nicht, dann ist dir erstmal, wahrscheinlich ist es dir relativ egal. Also, ne, wann man sich jetzt kennenlernt oder wie auch immer, ob die dir jetzt gerade zuhört oder nicht, ist jetzt vielleicht nicht im Zentrum deiner Aufmerksamkeit. Aber Gott kennt ja Martha schon. So wie er dich schon kennt. Er kennt ihr Leben, er kennt ihr Herz. Und Gott kommt, wenn er in dein Haus kommt, um dir zu begegnen. Er kommt nicht, um dein Geld oder dein Essen oder was auch immer du sonst noch zu geben hast, zu nehmen, sondern er kommt, um dir zu begegnen, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Nehmen wir also an, Jesus ist in dieses Haus gekommen, nicht nur um was zu essen zu bekommen, sondern um Martha zu begegnen. Und Martha ist am Hin- und Herwuseln. Und jetzt stell dir mal vor, das ist jetzt eine gute Freundin von dir. Und du kommst und erzählst, hey, gestern habe ich das und das erlebt und es hat mich so bewegt und es war wunderbar. Und erzählst so, was auf deinem Herzen liegt, vielleicht von dem, was du erlebt hast, von dem, was du noch sehen willst. Und die klappert die ganze Zeit mit dem Geschirr. Und läuft nochmal weg, weil da vorne, da ist der Milchschaum auf dem Cappuccino noch nicht perfekt. Also muss man den nochmal machen. Vom Herzen her, ja, wunderschön. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass Jesus sich wirklich auch gedacht hat, das ist nicht die Hauptsache gerade. Und eigentlich ist es super, dass Martha irgendwann zu ihm kommt. Sie hätte ja auch ihren Frust einfach wegdrücken können, hätte einfach in der Küche rumnörgeln können. Und ich meine, wie oft sind wir so? Und der andere, Und Martha ist aber wunderschön offen und ehrlich und geht zu diesem Jesus, den sie ja, so wie ich das verstehe, gerade erst kennengelernt hat, und sagt zu ihm, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Total. Also ich habe die, als ich die das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ja, richtig so. Würde ich auch denken. Ist das nicht gut? Da räuspert jemand. Und Jesus antwortet ihr. Und das ist eben auch so interessant bei Jesus. Es geht ihm ja um die Begegnung. Es geht ihm nicht um das richtige Verhalten. Es geht ihm jetzt auch nicht darum zu sagen, Martha, das ist jetzt echt mal, also jetzt mach mal richtig hier. Sondern Jesus spricht als allererstes auch hier wieder, er spricht ihr Herz an. Er sagt, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. In einer anderen Übersetzung heißt es: Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei. Das heißt, der Punkt, den Jesus anspricht, ist, dass sie sich Sorgen macht. Das ist das allererste, was er sagt. Er sagt, hey, ich sehe, dass du dir Sorgen machst. Ich sehe, dass du nicht jetzt frustriert bist, weil aus welchen Gründen auch immer, sondern weil du dir Sorgen machst. Du verlierst dich an vielerlei, du verlierst dich an andere Dinge. Und das ist auch bei uns manchmal so, dass wir vielleicht uns verlieren an Dinge, an Menschen. Dass wir denken, hey, wenn ich das nicht habe, dann kann ich nicht weiterleben. Und Gott sagt nicht als erstes falsch, sondern er sagt, guck mal, so ist es. Und dann spricht er über Maria. Ich glaube auch, dass Jesus nur über Maria spricht, weil Martha es angesprochen hat. Ich glaube noch nicht mal, dass er es vielleicht, hätte es gar nicht gesagt, ich weiß es nicht. Aber dann sagt er auf jeden Fall, nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Und darin müssen wir die Einladung Gottes an Martha hören. Es geht nicht darum, Martha zurechtzuweisen und zu sagen, sei doch mal mehr wie deine Schwester. Sondern es geht eigentlich, geht die Frage von Jesus an Martha und fragt sie, wofür lebst du eigentlich? Worauf sind deine Augen gerichtet? Ich bin in dein Haus gekommen. Möchtest du mir begegnen? Und das ist, was er heute macht. Und zwar an jeden Einzelnen von uns. Er sagt, hey, ich bin in dein Haus gekommen. Möchtest du mir begegnen? Möchtest du das, was an Sorgen da ist, was an Ängsten da ist, was an Plänen da ist, Vorstellungen, Wünsche, möchtest du dich an mich verlieren? Darf ich dir zeigen, wie sehr ich dich begeistern will? Ich glaube, dass Jesus in dieses Haus gekommen ist mit dem Ziel, Maria zu begegnen und Martha zu begegnen. Und genauso ist er heute hier, um dir zu begegnen. Auch dem rechts neben dir oder links neben dir. Auch, aber nicht nur. Gott ist heute hier, um uns zu begegnen. Und nochmal vom Anfang her gedacht, warum? Weil es immer schon seine Leidenschaft war. Weil es immer sein ganzes Ziel war. Weil dafür ist er gestorben, aber dafür hat er auch sein ganzes Leben gelebt, so wie er es gelebt hat. Für dich. Damit er heute dir diese Frage stellen kann und du einfach nur Ja sagen kannst. Und es reicht. Martha braucht sich nicht von selbst zu verändern. Martha muss jetzt nicht erst ihr Haus aufräumen und alles klarkommen und alles richtig machen. Sondern die Frage Jesu an sie ist eigentlich nur, was wählst du? Wen wählst du? Alles andere wird er machen. Und das ist kein... Ja, es hat einen Preis mit Jesus und gleichzeitig ist er das, was er machen möchte, ist, dass du dein Herz leben kannst, dass du frei bist, dass du heil bist, dass du gerettet, also einfach in allem das leben kannst, wer du bist. Das ist sein Ziel. All seinen Plänen, mit all seinen Gedanken. Er will mit dir Und er will dein Leben auf den Kopf stellen und die Welt auch. Im positiven Sinn. Aber die Anfangsfrage ist, willst du mir begegnen? Und ja, darf ich der für dich sein, der ich bin? Ich möchte einfach jetzt uns, lass uns einfach mal kurz die Augen schließen. Ich möchte einfach so jedem Einzelnen so Raum geben, sich das vorzustellen. Sagen wir, du bist diese Martha, die da am Rumackern bist. Und vielleicht ist dir total wichtig, dass sich Leute bei dir wohlfühlen. Vielleicht möchtest du es immer schön ordentlich haben in deinem Haus. Oder gar nicht und denkst dir, oh Mann, jetzt kommt da jemand rein. Was denkt er dann über mich? Und ich möchte dir einfach dir heute sagen, Jesus kommt nicht mit Ansprüchen. Er kommt nicht mit dem Finger, um dir zu zeigen, was falsch ist in deinem Leben. Er kommt als allererstes, um dir zu sagen, ich will dir begegnen. Ich möchte bei dir sein und ich will, dass du bei mir bist. Und erlaubst du mir, dass ich alles, was zwischen uns steht, alles, was gewesen ist und alles, was sein wird, darf ich das wegräumen? Darf ich diesen Weg freimachen, weil ich sehne mich danach, dir nahe zu sein? Und ich möchte einfach, jetzt wo wir alle die Augen geschlossen haben, dich fragen, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, möchte ich dich fragen, ob du das heute machen möchtest. Ob du ihm sagen möchtest, dass er dein Erlöser sein darf, der alles aufräumen darf in deinem Leben. Möchtest du mit ihm leben? Möchtest du Gemeinschaft mit ihm haben? Dann bitte ich dich einfach jetzt, deine Hand zu heben und einfach so zwischen dir und Gott. Ich möchte wirklich bitten, schließt eure Augen und lass sie zu und lass uns einfach an den Leuten, die es jetzt spüren, so die Privatsphäre geben, das vor Gott zu entscheiden. Und ich möchte dich bitten, heb deine Hand und ja, einfach so als Zeichen dafür, dass er das sein darf. Dass er der sein darf, der dir nahe kommt, der dir nahe kommen darf. Wirklich möchte ich wirklich auch bitten, wenn du spürst in deinem Herzen, trau dich. Weil er ist treu. Er ist gut. Ich möchte dir auch sagen, wirklich, es ist ein guter Gott, der dich bittet. Und der dir sagt, hey, wenn ich dein Leben in meiner Hand halten darf, mache ich alles neu. Und ich möchte jetzt einmal mit euch gemeinsam das Gebet beten. Und das kannst du, ich möchte einfach jeden bitten, das mitzubeten. Jeden, der es in seinem Herzen spürt. Und einfach Jesus sein Leben hinzulegen. Und Jesus, ich danke dir, dass du gestorben bist. Und dass du auferstanden bist und lebst. Ich möchte dir mein Leben hinlegen. All meine Wege, wo ich den schmalen und wo ich den breiten Weg lang gegangen bin. Und ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Sei mein Retter. Sei mein Erlöser. Mach mein Leben neu. Ich danke dir, dass du mein König bist. Ich lege mein Leben in deine Hände. Und ich danke dir, dass du Wunderbares daraus machst. Amen. Vater, ich danke dir, dass du ja heute die Herzen berührst. Ich möchte einfach so den Gottesdienst abschließen. Wir beten hier vorne. Und ich möchte dich ermutigen, dass wenn du merkst, dass Dinge ja, dich wie so wegziehen von Jesus. Seien es deine Sorgen oder Freuden oder Angst. Dann möchte ich dich ermutigen, nach vorne zu kommen. Und wir möchten gern für dich beten. Wir möchten dich segnen. Weil die Bibel sagt, dass wir Geschwister sind. Dass wir füreinander einstehen können. Und jeder kennt es. Und ich möchte, dass wir so eine Barmherzigkeit füreinander haben. Und füreinander einstehen. Weil wir brauchen das. Und ich möchte, dass du dir zusprechen lässt von jemandem, der vielleicht auch durch Dinge schon durch ist, dass es herrlich ist und wunderbar und das Schönste, was du erleben kannst. Das Leben mit ihm ist nicht ein Leidensweg, sondern es ist wirklich das Erfüllendste, was es gibt. Und ich möchte einfach, wir können die Musik ein bisschen lauter machen und wir wollen einfach hier so in der Gegenwart Gottes bleiben und einfach vor ihm bleiben. Und wenn ihr einfach dann merkt, für euch ist es gut, könnt ihr gerne unten Gespräche haben, Kaffee gibt's, Tee gibt's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ich möchte die Beter schon mal bitten, nach vorne zu kommen. Wenn ihr nach vorne kommt, kommt gerne zu demjenigen, der frei ist. Lasst euch segnen, lasst euch beten, womit auch immer. Also ob ihr ein konkretes Anliegen habt oder ob ihr einfach nur gesegnet werden möchtet. Wir möchten euch einfach heute Morgen dienen und ich bete jetzt noch zum Abschluss. Vater, ich danke dir, dass du deinen Segen über uns ausgibst. Herr, ich danke dir, dass du deine Hand über uns erhebst und sagst, mit meinem Segen sollt ihr gehen. Mit dem Segen des einen, der sagt, ich habe meinen Sohn hingegeben, weil ich dich so sehr liebe. Und Vater, ich preise deinen Namen dafür. Ich danke dir so sehr dafür. Ich danke dir auch für die Osterzeit, die jetzt kommt. Und Herr, dass wir verstehen, was für eine Liebe sich selbst hingegeben hat und was für eine wunderschöne Herrlichkeit auferstanden ist. Danke, dass du deinen Sohn von den Toten auferweckt hast. Und ich danke dir, dass du uns heute das ewige Leben anbietest. Herr, dass es ein weiterer Tag ist in diesem ewigen Leben. Und Herr, so segne ich im Namen Jesus diesen Tag. Ich segne jeden Einzelnen, sein Leben. Und ich danke dir, Vater, dass du uns immer näher an dein Herz ziehst. Amen.